Hallo Leute, hier ist der X-Men Axel Tischer und ich möchte euch sagen, hört euch Catch Club, den Podcast an. Super Stories, es geht um den professionellen Berufsringkampf, also reinhören, lohnt sich und ja, liebt Wrestling, denn wir alle lieben Wrestling.
Willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von Sports Entertainment. Es war wieder Zeit für einen Koffer hoch über dem Ring. Keine Ahnung, wie viele Meter. Ist mir auch egal. Ich würde da nicht hochklettern wollen. Aber zum Glück muss ich das Ganze ja nur schauen. Das habe ich aber nicht alleine getan, denn der liebe Dida hat sich die ganze Show auch angeguckt. Und wir werden heute darüber sprechen. Hallo, Dida.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo.
Wie geht's dir, mein Junge?
Gut.
Perfekt. Wollen wir auch direkt reinstarten oder wollen wir noch, haben wir noch irgendwas anderes auf der List, auf der Uhr,
was jetzt? Nö. Vor dem Pay-Per-View, alles, was ich noch so habe, kann man mit einflechten oder danach aufspielen.
Perfekt. Dann gehen wir direkt rein mit dem Opening Matchup. Es ging direkt los mit einem Money in the Bank Match und zwar das der Männers. Beteiligt waren, jetzt habe ich natürlich den falschen Tab auf, Andrade, Drew McIntyre, Carmelo Hayes, Chad Gable, Jey Uso und L.A. Knight. Und ich würde sagen, das war doch ein ordentlicher Auftakt, oder?
Ja, der war solide, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Du hast halt gesehen, Andrade und Carmelo Hayes waren da, um es wrestlerisch ein bisschen den Kleber zu geben, vor allem Andrade.
Er hatte so den einen oder anderen Spot geliefert, der im Gedächtnis geblieben ist. Doch.
Genau. Ja, Chad Gable durfte mal alle rumsplashen, suplexen so. Es war, wie gesagt, war ein guter Anfang, war solide. Ich fand diesen inverted Spanish Fly auf die Leiter von Andrade gegen Hayes war das. Den fand ich ja nur sick.
Alter, das war der glaube ich, der zweite. Vorher schon dieser Springboard Leg Drop gegen Chad Gable.
Genau.
Der da gerade an dieser Leiter hängt und Drew McIntyre im Armbar hat. Das war so richtig undankbar für Chad. Und später ja dann noch die Powerbomb gegen Hayes. Aber ich war mir nicht sicher, ob es eine Spanish Fly war tatsächlich.
Das war eine Inverted Spanish Fly, weil die ja quasi beide Rücken waren und nicht der eine umgedreht, genau. Ja, und dann hatte er noch von Leiter auf Leiter gegen Carmelo Hayes, das war sein Opfer an dem Tag, noch schön Canadian Destroyer gezeigt. Also, der hatte mal Lust. Hm. Ja, ansonsten?
Der musste halt auch mal was zeigen, weil ganz genau. Ehrlich, der war bei AW, hat der irgendwie nicht gewollt, hatte man so ein bisschen das Gefühl. So, AW hat, glaube ich, zu Anfang ja auch eigentlich echt versucht, ihn da prominent zu präsentieren. Und das hat ja dann aber leider nicht so funktioniert. Dann ist er zurück zur WWE und die WWE macht einfach gar nichts mit ihm, außer eben diesen Speed-Title umhängen. Den ja. Keine Sau braucht, sind wir mal ehrlich.
Ist so.
Und so hast du ihn halt mal wieder richtig ordentlich präsentiert. Mal gucken. Mhm. Ich bin ja, ich weiß gar nicht, ob er bei SmackDown oder Raw war, keine Ahnung. Da hatten sie ja dieses eine Segment, wo es alle zusammen quasi im Ring waren. Und ich frage mich so, also tut Andrade nur so, als würde der kein richtiges Englisch sprechen? Oder nur dieses extrem gebrochene?
Ich glaube, das ist immer noch so. Ich glaube, ein Rouge beispielsweise ist da schon ist da auf einem anderen Level tatsächlich.
Ja, also weil ich mir so, der ist doch, so, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren der schon in den USA unterwegs ist. Und auch ist ja auch mit Charlotte verheiratet. Deswegen, also das wirkt für mich auch so fast so ein bisschen gestellt, deswegen wollte ich mal nachfragen. Ich weiß nicht, ob du irgendwie mal ein Interview von dem gehört hast oder sowas.
War ja bei AW ja auch schon so, deswegen.
Ja. Finde ich fast ein bisschen schade. So, dass dann halt wie, keine Ahnung, der Ausländer, der könnte dann die Sprache nicht sprechen darf. So nach dem Motto, wie Ilja, der früher nur Russisch gesprochen hat bei der WXW.
Das war aber super.
Ja, da war es ja auch ein bisschen Rolle. So.
Genau, da war es Rolle. Und ich durfte vielen Leuten das übersetzen, war super.
Ich wusste nicht, dass du Russisch kannst.
Ah. Naja, aber wie gesagt, es ging ja natürlich um Drew McIntyre, ob er es schafft.
Ganz kurz, meine erste Notiz, die ich mir gemacht habe. Drew McIntyre ist ja eh schon ein Berg von einem Mann. Der ist ja für 4 Meter groß und 8 Meter breit. Aber wenn er eine Leiter in der Hand hat, das sieht schon massiv aus, oder?
Ey, komplett.
Also, Alter, der hat die Leiter nur rumgeschmissen, als wär's, keine Ahnung, ein Handball.
Ja, allein der finale Spot. Jey Uso steht auf der Leiter und der wirft diese Leiter hoch. Einfach richtig humorlos. Hier, fang den Ball.
Ja, los, mach doch. Fang doch.
Und einfach diese, weißt du, kein Stuhl oder wirklich ein Ball oder eine Mülltonne, sondern einfach so eine fucking Leiter einfach mal 3-4 Meter einfach mal hochwerfen und auch so, dass die Person irgendwie getroffen wird.
Der fast so ein bisschen wie Oberfemi bei der NXT-Show einen Tag später Wesley einmal hochgeworfen hat, nur dass Wesley halt selber mit abgesprungen ist.
Ja. Und wie gesagt, sonst war das ein angenehmer Start, ging mit 16,5 Minuten noch gar nicht so lang.
Nee, war die optimale Länge. Du hast einen Spot, der mir sehr gefallen hat, noch zwischendrin, bevor wir dann langsam aufs Finish vielleicht kommen, wie Chad Gable da an diesem Koffer hängt und durch den Ring schwingt.
Oh ja, das war auch so dann so, Jey Uso, hilf mir. Und der geht einfach weg und dann fällt er auf volles Mat auf den Boden.
Ich hoffe mal, dass das irgendwann, dass er das mal zu einem Finish einbauen und das, egal ob es jetzt wo dieses Leitermatch stattfindet, dass er so durch den Ring schwingt und sich dann irgendwie am Seil so ein bisschen hochzieht und den Koffer oder den Vertrag oder den Titel einfach abhängt und dann ne. Fände ich ein witziges Finish tatsächlich.
Sowas gab es mal bei Ultimate X vor Jahren bei TNA.
Ah. Ja, oder bei Ultimate X, da krabbelst du ja quasi in die Mitte. Das ist ja nicht das.
Ja, yeah, aber nee, der hing dann auch an dem X fest. Und das X hat sich gelöst, er ist runtergefallen, das X ist ihm aus den Händen gefallen. Aber naja. Ja, Finish. Erzähl mal, Marcel.
Naja, Drew McIntyre hat sich den Titel geholt. Also, beziehungsweise den Money in the Bank. Und wir waren ja im Vorfeld so, Drew McIntyre zweimal hintereinander. Muss das sein? Ist das wirklich vonnöten?
Inwiefern zweimal hintereinander? Was genau?
Den Money in the Bank Koffer gewinnen.
Nee, letztes Jahr hat den ja doch Damien Priest gewonnen.
Stimmt. Da hatte ich das falsch im Kopf.
Huh. Ja.
Ja, aber weil da war ja auch was mit dem Money in the Bank Koffer. Vielleicht habe ich es einfach nur verwechselt.
Genau. Moment.
Aber ja, ich würde sagen, fast auf den Sieger und was mit dem Money in the Bank Koffer gemacht haben, kommen wir, glaube ich, später noch, oder?
Kommen wir später auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie du das findest. Ich habe da eine Meinung zu.
Surprise, motherfucker.
Und dann zum nächsten Match.
Und zwar die Intercontinental Championship stand auf dem Spiel. Bron Breakker versucht, sich den Titel von Sami Zayn zu holen. Bron Breakker ja erst kürzlich ins Main-Roster hoch. Hat Ricochet zur AEW geprügelt. Und darf jetzt Sami Zayn herausfordern. Ist ja übrigens mega witzig, wenn Ricochet nicht bei AEW seid und wir dann irgendwann über diesen Podcast nachdenken und denken, scheiße. Aber ja. Ich würde einfach mal loslegen.
Gerne.
Es war so ein bisschen, wir zeigen Bron Breakers schiere, unglaubliche Kraft, die dieser Mann einfach hat. Und stellen sie gegen Sami Zayns Passion und seine Leidenschaft. Es hatte so ein bisschen was von Underdog-Kampf, würde ich fast behaupten. Aber nicht zu extrem. Also Sammy wirkte nicht, als wäre der komplette Underdog. Er war es halt kraftmäßig und körperlich war er halt einfach unterlegen. Aber durch seine Erfahrung und durch die Leidenschaft, die er halt mit an den Tag legt, war es halt dann dadurch doch ein sehr, sehr ebenbürtiger Kampf, bei dem sich Sami Zayn dann am Ende durchgesetzt hat. War ich fast ein bisschen überrascht. Ich hatte irgendwie mein Geld so ein bisschen auf Bron Breakker. Gerade weil Sami Zayn ja jetzt auch bereits zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 90 Tage Champion war. Und das ist ja so in der, so eine Roundabout-Zeit, so um die 100 Tage, habe ich immer so das Gefühl, ist eine normale Regentschaft. Und ich glaube, dass Bron Breakker den Titel fast ein bisschen mehr braucht als ein Sami Zayn. So gerade jetzt zum Anfangspush. Aber wie hast du denn das Match empfunden?
Was du beschrieben hast, kann ich prinzipiell zustimmen. Ich hatte mir aufgeschrieben, dass ein Zayn zu Beginn eigentlich kaum Probleme mit Bron Breakker hatte.
Ja, der war halt vorbereitet.
Genau, der war vorbereitet und auch der Erfahrene, ganz klar. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet hatte, dass Zayn hier gewinnt, war für mich offensichtlich, also es war für mich klar, weil ich auch einen Plan habe, wie es weitergeht. Also ich habe eine Vorstellung. Und aber an sich fand ich es gut. Es hat mir doch soweit gut gefallen. Und ja, also wenn Bron Breakker ist wie sein Onkel, wenn der diesen Frankensteiner springt, das sieht immer cool aus, wunderschön.
Solange er nicht ist wie sein Vater?
Ne, ich hoffe nicht. Und, ja.
Finde ich übrigens eine richtige Entscheidung, dass man das auch einfach ignoriert. Also von Anfang an, noch bevor der Typ da irgendwelche transfeindlichen Äußerungen gegen, ich weiß leider nicht mehr, wer es war.
Giselle Shaw,
ich hatte Michelle im Kopf, deswegen war ich, und ich wusste, Michelle ist falsch. Giselle Shaw von TNA. Bei der ich bis zu dem Zeitpunkt nicht mal wusste, dass sie trans war. Und es übrigens auch völlig scheißegal ist.
So.
Auch schon davor, dass man das davor schon, bevor dieser Ausfall war, das einfach gar nicht mit zum Thema gemacht hat. Ich glaube, wenn überhaupt, war das mal ein Nebensatz, maximal.
Der liegt halt daran, dass Kotzteiner auch nicht so gut gelitten bei der WWE ist. Also der Onkel und Rick Steiner auch nicht so richtig. War zwar, glaube ich, einmal da, wenn überhaupt. Und bei NXT noch, als Bron Breakker da einen Titel gewonnen hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich finde es eigentlich auch gut, dass man das so relativ außen vor lässt.
Er ist halt er und er macht seine eigene Karriere und ist halt nicht der Second Generation Guy Nummer 12. Bei dem gefühlt nur das.
Ja.
Zum Thema ist oder dass der, wo man dann das Gefühl hat, ja, warum ist der denn überhaupt da? Ja, wegen seinem Vater. Und das finde ich.
Aber gut. Sonst muss ich sagen, und fand ich das Match.
Gefällt mir richtig gut.
Ja, mir gefällt er auch. Sonst fand ich das Match ganz gut. Und ja.
Aber du sagtest von einem Plan, den du zumindest im Kopf hast. Erzähl doch mal.
Da muss man noch kurz dann schon mal auf War eingehen. War nämlich so, dass Sami Zayn gesagt hat, ja, mal gucken, was jetzt geht. Er ist jetzt kein Underdog mehr. Und ja, dann kam Bron Breakker und meinte, ja, du hast mich besiegt, du bist ein geiler Typ. Ja, und dann hat Bron Breakker Sami Zayn zerstört. Und dann hat Ilya Dragunov den Safe gemacht. Und dann gab's Dragunov gegen Bron Breakker. Und was Ilya Bron Breakker nach DQ gewonnen hat, weil Dragunov einen Bürostuhl auf Bron Breakker geschmissen hat.
Quasi, dass die beiden jetzt fehlen und Sami Zayn da raus ist.
Nee, ich glaube, und Sami Zayn ist da mit drin. Ich glaube, da kriegen Triple Threat. Ich hatte bis zu der Show, habe ich ja gedacht, es wird eine Geschichte aus Bron Breakker, Sami Zayn, Sheamus und Ludwig Kaiser. Oder dass Ludwig Kaiser sich den Titel holt.
Aber ich muss ehrlich sagen, Kaiser hätte ich da und Sheamus auch aktuell noch nicht gesehen, weil das wäre halt zu forciert, wie die dann plötzlich da mit drin sind.
Und, ja, die waren ja die letzten Wochen da ein bisschen mit drin, deswegen.
Habe ich jetzt persönlich nicht so wahrgenommen, tatsächlich.
Und, aber Dragunov Breakker, das passt mit Zayn. Ich glaube, das werden wir zum SummerSlam hin sehen und Triple Threat. Vielleicht gewinnt dann Ilja. Ich glaube, dass beim SummerSlam Zayn den Titel dann auch los wird. Aber da sehe ich dann so ein Freeray mit denen. Das kann ich mir sehr gut durchaus vorstellen.
Vielleicht das, keine Ahnung, Ilja holt sich den Titel und dann fehlt er gegen Braun oder sowas.
Ja.
Oder dass die beiden dann die Fehde nehmen. Aber als du zu Anfang damit angefangen hast, von Raw zu erzählen, war ich so, typisches WWE-Problem. Die haben das Match gegeneinander, aber die Fehde darf nicht enden, sondern sie muss doch nochmal weitergehen.
Ja.
So Dominik Mysterio, der zum 12. Mal gegen seinen Vater catcht.
Mhm.
Weil man.
Und ja, wie gesagt, das ist so das Ding, was ich dazu sozusagen habe.
Ja, warum nicht? Dann braucht er halt erstmal noch einen zweiten Anlauf.
Ja.
Und ich würde sagen, wir kommen nicht zum nächsten Match. Denn wir hatten ein Segment, bei dem ich mir so ein kleines Tränchen verdrückt habe, ehrlicherweise. Nachdem ich erst verwirrt war. Denn John Cena kam plötzlich in den Ring. Und der letzte, mit dem ich bei Money in the Bank gerechnet habe, war John Cena. Denn John Cena hatte etwas sehr, sehr Wichtiges zu verkünden. Und zwar, dass 2025 sein letztes Jahr im Professional Wrestling wird. Er sprach dann auch davon, ne, der Rumble wird sein letzter Rumble, Money in the Bank wird sein letztes Money in the Bank, WrestleMania nächstes Jahr wird sein letztes, ne Quatsch, endlich Elimination Chamber, der wird nicht Money in the Bank, sondern, ne?
Elimination Chamber, dann Mania.
Genau. Aber er hat auf der Pressekonferenz, die er auch selber wieder für so, ey, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, beruhigt euch, es gibt danach eine Pressekonferenz oder beziehungsweise eine Fragerunde und da werde ich alles beantworten, was es zu beantworten gibt. Ja, wahrscheinlich wird im Dezember nächsten Jahres dann sein letzter Auftritt sein. Es werden auch wohl, er spricht so von hoffentlich so 30, 40 Auftritten insgesamt über das ganze Jahr verteilt. Also fast Vollzeit. Ich hoffe, dass das klappt. Ich hoffe, dass die WWE ein würdiges Abschlussjahr für ihn auf die Beine stellt mit schönen Storylines. Vielleicht noch ein paar junge Leute overbringen. Ich sehe da, ne, Leute wie Carmelo Hayes, Bron Breakker, die sehe ich da als Fädengegner. Vielleicht auch in Gunther. Beziehungsweise für uns wird es immer weiter bleiben.
Genau. Ich bin gespannt, weil das Ding ist, das kannst du machen. Aber dafür hat Cena in der Vergangenheit so oft verloren schon.
Ja, der muss ja auch nicht alles verlieren. Ne?
Nee, also nee, aber der hat ja in der Vergangenheit fast alles verloren, was er hatte an Matches.
Ja, weil er aber auch immer nur so mal kurz da war und dann halt um Mann Paul overzubringen, so nach dem Motto.
Genau.
Ne? Ich weiß gar nicht, wie oft der Roundabout so sein ein, zwei Matches dann pro Jahr.
Genau, der hat letztes Jahr hatte er 3 Matches. Und genau, also der hatte erst gegen Solo Sikoa verloren letztes Jahr, dann hatte der zusammen mit LA Knight gegen die Bloodline ein Tech-Match, dann in Indien bei dieser House-Show letztes Jahr und dann noch bei Mania gegen Austin Fury, das Ding. Und ja, also wie gesagt, mit Cena wird auch ein Stück Kindheit gehen.
Ja, komplett. Ich bin damit groß geworden, Cena mir anzuschauen. So, von daher, deswegen sagte ich auch, so ein kleines Tränchen hat man halt auf jeden Fall verdrückt. Richtig krass wird es dann, glaube ich, wenn es halt wirklich dieser Moment ist und er sich zum letzten Mal so nach dem Motto auf dem Rücken den professionellen Berufsringkampf verlässt. Er spricht auch ganz klar davon, dass es auf keinen Fall dann danach, also er hat nicht vor, danach wieder zurückzukehren oder sowas.
Nee.
Auch nicht mal als Special Guest Referee und so ein Zeugs.
Du, der ist 47, der hängt auch gerade mehr in Hollywood ab als alles andere. Und ja.
Ich hoffe, dass es ein schönes Jahr wird.
Ja. Ich hoffe auch einfach. Und ich kann, auch wenn es jetzt knapp 20 Jahre her ist, hört sein Rap-Album immer noch Premium.
Vor allem ist es immer noch gut.
Ja, genau.
So, das musst du halt erstmal hinkriegen, als Nicht-Rapper-Rapper ein Rap-Album zu produzieren, was man sich 20 Jahre später immer noch anhören kann.
Und genau, nee, ich bin gespannt, was wir da für Fäden und so erwarten werden. Ja, damit geht ein großer.
Mindestens ein großer kam ein wenig später zum Ring. Nämlich Damian Priest. Also zumindest körperlich groß. Und eigentlich auch im Ring absolut solide. Nur am Mike leider nicht gut. Der hat nämlich seinen Titel aufs Spiel gesetzt gegen den Rollins-Seth.
Yes.
Denn wo wir der auch den ersten großen Botch des Abends erlebt haben, nämlich Damian Priest, der an einer Stelle einfach vergessen hat,
auszukicken.
Und der Ref dann einfach nicht, also obwohl es ja eigentlich bei der WWE heißt, durchzählen, ne? Wenn, dann haben die Person halt Pech gehabt. Aber trotzdem einfach bei 2 geendet hat. Und ich war schon beim Gucken so,
ich habe auch zurückgespult, tatsächlich.
Ja, aber ich hab das dann auch nicht so hundertprozentig wahrgenommen. War so, ja okay, vielleicht war die Schulter so einen Millimeter hoch.
Genau deswegen habe ich halt 2-3 Mal zurückgespult, weil ich so war, ich habe doch hingeguckt.
War das auch der Moment, wo dann plötzlich Drew McIntyres Theme
kurz eingesetzt wurde? Kurz danach, genau. Und weil das ist halt...
Hieß es nämlich dann auch in den News, dass das halt auch einfach ein Produktionsfehler sein kann. Dass die halt einfach eine Verzögerung hatte und das halt nicht direkt geballert hat. Oder dass es einfach verzögert war und eigentlich geplant war, dass dadurch dann quasi der Pin endet durch die Musik.
Das kann ich mir vorstellen. Aber lass uns das mal in 2 Teilen aufteilen.
Genau, sprechen wir erstmal von dem bis zum zu Drew McIntyre. Würde ich sagen, ziemlich belanglos. Also du irgendwie im Nachgang, wenn du auf das Match guckst, nachdem du weißt, was noch passiert, bist du so, ja okay, die haben halt nichts gemacht effektiv. Die haben dann auch nichts wirklich aufgebaut, Match inhaltlich, weil sie beide wussten, was noch kommt.
Ja, das Ding ist, ja, weil McIntyre hat ja angekündigt, ich werde den Titel am selben Abend noch einlösen und die haben mir zu oft auf die Bühne geguckt. Und quasi bis zu diesem Botch, weil dann ging es ja noch 1-2 Minütchen weiter, bis zu diesem Botch fand ich das relativ in Ordnung tatsächlich. Ich war so, das Match ist okay, das gegen McIntyre von Priest, das war besser bei Clash and Castle drinne. Und da war ich so, das ist ein cooles Titelmatch für eine Raw.
Das war so wie eine Zwischenverteidigung, so ein bisschen.
Genau, wie gesagt, ich fand es bis zu dem Punkt in Ordnung. Ja, und dann als Drew kam, war mir eigentlich relativ schon klar, was passiert. Und da können wir jetzt auch meins, außer du willst zu dem Punkt noch was sagen. Ich fand's bis dahin soweit okay. Also, was mir halt gefiel ist, die haben halt, was man noch sagen muss, was wichtig ist, die hatten ein Gentleman's Agreement. Was besagte, der Judgment Day kommt nicht raus. Wenn Seth Rollins verliert, bekommt er kein Titelmatch, solange Damian Priest Champion ist. Und wenn Seth Rollins gewinnt, muss Damian Priest das Judgment Day verlassen.
Was? Ich meine, das wird sowieso demnächst passieren. dass die Gruppe sich splittet, beziehungsweise zumindest Drew McIntyre raus ist.
Du meinst Damian Priest?
Ja, mein... Ach, Mensch, jetzt klar, ich und Namen. Du weißt, es ist gerade nicht so einfach, aber...
Ja, alles gut.
Und mit Namen bin ich ja sowieso Schmutz. Ja. Aber... Ja. Ja. Wobei das mit dem Judge, der Judgment Day rauskommt, das hatte ich nicht so auf dem Schirm.
Ja, doch. Und genau, also die haben halt relativ gut angefangen. Rollins ist auch direkt mit 3 Dives nach draußen auf Priest, also Dive rein, raus. Und beim dritten ist Priest sogar übers Kommentatorenpult geflogen. Und ja, Drew McIntyre ist im Ring und keine 2 Minuten später kommt CM Punk rein und schlägt den kaputt.
Ganz ehrlich, wollen die eigentlich just Drew McIntyre demnächst nur noch wie der letzte Hund durch die WWE läuft? Weil das ist jetzt das dritte Mal, dass er von CM Punk so krass vorgeführt wird.
Ja, das Ding ist...
Und wir können Geld drauf wetten, aber CM Punk wird halt auch der Match gewinnen.
Hundertprozentig, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist ganz klar. Ich sag erstmal so, der Cash-In. Der Sieger und der Cash-In, ich fand's super, weil, jetzt kommt das wichtige weil man kann sagen, ja, man muss Leute mit dem Koffer aufbauen, gucken, was man macht. Ja, hast du die letzten Jahre bis auf Damian Priest hast du es nicht hinbekommen? Und Priest war gut und wie gesagt, McIntyre hat ja gesagt, wenn er gewinnt, macht das am selben Abend und es war halt super, weil die Pläne sind nämlich, die Creative-Pläne, das muss man halt auch wissen, Cody soll den Titel noch relativ lange halten und wenn jetzt Damian Priest wohl vermutlich beim SummerSlam den Titel an Gunther verliert, Gunther soll den auch länger halten. Und wenn du den jetzt einen von den anderen den Koffer gibst, entweder du wartest wie bei Andrade, warum will ich die ganze Zeit Andrade sagen? Fick mein Leben.
Damian Priest. War der jemals Money in the Bank Winner?
Nein. Wenn du es wie bei Damian Priest machen willst, das kannst du machen, ist aber auch schlecht. Also es muss halt auch passen. Deswegen finde ich, dass man es jetzt hier eingelöst hat. Ohne Probleme. Und dass CM Punk da rauskam, klar, er wird vorgeführt wie ein Hund, wie du sagst. Das Ding ist aber, er hat halt nicht aufgepasst, weil Triple Threat Matches sind halt No-DQ-Matches.
Jo.
Und dann konnte er fast erahnen, dass Punk da kommt. Und klar, ich kann verstehen, wenn man das nicht mag. Ich muss sagen, so hast du es gut gelöst, weil so ist dieses Koffer-Ding, wo ich eh der Meinung bin, ob man das Konzept nicht mal entweder so buchst du es konsequent oder du lässt es sein. Und so weiß ich jetzt haben wir zum Glück keinen Koffer im Hintergrund. Der ist jetzt weg und klar, Punk spielt richtig mit McIntyre, aber ich finde, das passt halt auch ein bisschen zu dieser. Er ist halt so besessen, dass er halt alles vergisst und auch ihn vergessen hat in dem Moment, weil er unbedingt Champion werden wollte. Und ich bin so froh, dass diese Fehde ohne Titel auskommt.
Ja, du brauchst halt auch Main-Event-würdige Fehden ohne Titel. Ja. Und das ist ja etwas, was die WWE oftmals so ein bisschen außer Acht lässt. Klar, du hast halt 2 Kader, du hast 2 World-Title, 2 Midgard-Title, 2 Women's-Title, 2 Tag-Team-Title. Also du hast halt einen ganzen Batzen an Titeln. Von daher hast du sowas halt selten, dass eine Fehde dann noch ohne Titel irgendwas macht.
Ja.
Also du hast halt die meisten Fehden, die du halt eh stattfinden lässt, haben halt einen Titel. Ist ja bei AEW zum Teil nicht anders.
Nee, eben.
Also, was ich dazu sage, ist, man muss gar nicht mal wissen, dass die Creative-Pläne sind, dass Cody noch lange Champion bleibt und dass Gunther lange Champion sein soll. Ich finde, so bei diesem Money in the Banking, so klar im ersten Mal weißt du, oh Gott, was soll das? Und das, was mich halt am meisten stört, ist halt wirklich dieses Drew McIntyre zur Schnecke machen. Und ja, okay, einmal hat er Punk von hinten angegriffen und ihn vermöbelt. Okay, herzlichen Glückwunsch. Aber es steht trotzdem 3-0 für Punk.
Ja, klar.
Das ist halt das, was mich halt massiv stört. Weil so ein bisschen mehr ebenbürtig kann das ruhig sein, ne? Bei diesen Money in the Bank-Dingern, ich find's gut, dass es mal nicht so ist, dass ständig einer mit dem Koffer rumläuft.
Ja.
Und dadurch, dass du halt dieses Kofferding halt einmal im Jahr hast, und ich glaube, bis WrestleMania haben sie, glaube ich, auch noch Zeit, oder beziehungsweise bis zum nächsten Money in the Bank, dass es halt nicht überall immer präsent ist. Also bei den Frauen und Männern. Und dass du halt ein bisschen Varianz reinbringst. Mal kommt ein Cash-In relativ zeitnah, dass das schon angedeutet wird. Mal ist der Kofferträger erstmal ein bisschen anderweitig beschäftigt. Mal ist der Kofferträger ein Face und geht zum Champion hin und sagt, wir sehen uns übrigens beim SummerSlam, mein Freund. Oder bei Bad Blood oder bei Schieß mich tot, wie auch immer die Veranstaltung dann heißt.
Ja.
Und mal wird halt ständig, ist es dann halt so, keine Ahnung, Carmelo Hayes, der Kofferträger ist, zu dem das super passen würde, dass er das ganze Jahr mit dem Titel rumrennt, immer mal wieder andeutet, wieder, mach ich's jetzt? Nö, mach ich nicht, haha, hab dich verarscht. Zu dem würde das halt passen. Und dass du sowas halt, so eine Varianz reinbringst.
Auf jeden Fall.
Ja. Und da, deshalb finde ich den Cash-In an sich in Ordnung. Ne, wie gesagt, das, was mich stört, ist halt eben die Nummer mit CM Punk.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ist halt ein einseitiges Booking momentan. Aber so wie sich CM Punk bewegt hat, wirkt das ja auch so, als wäre er jetzt quasi schon fast wieder fit.
Ja.
Bin mal gespannt, ob's das Match dann beim SummerSlam gibt oder dann halt erst beim Bash in Berlin. Ich glaube, dazwischen ist nichts Veranstaltungsmäßiges.
Nee.
Das werden wir dementsprechend sehen. Gut. Bist du bereit für den nächsten Punkt?
Oh ja.
Aber wir reden nicht über das Women's Money in the Bank Match. Wir reden nämlich über zwei andere Dinge, die die Frauen im WWE-Kosmos bedingsen. Und zwar, wie fandest du, bevor wir weiter aufs Main-Roster gehen, gehen wir erstmal kurz zu NXT rüber. Du hast ja auch schon Ausschnitte davon gesehen, von Heatwave.
Ja.
Und wir haben im Vorfeld so kurz angeschnitten, nur die Will Ospreay Ricochet-Sequenz bei Sol Ruka heißt sie, glaube ich, und ich habe leider vergessen. Killani Jordan. Wie fandst du die Sequenz?
Es war halt, also ich habe ja auch ein Video gesehen, wo das Original und das untereinander gelegt war. Klar, du hast natürlich Abweichungen gesehen, ganz klar. Das Ding ist, ich bin jetzt ehrlich, ist jetzt nichts, was ich ihnen zugetraut hätte. Und weil die ja beide auch von der WWE kommen und ich auch nicht erwartet hätte, dass man Leute in den Bereich auch trainiert.
Wobei, und, ich glaube, beide aus der Athletik kommen.
Hm? Ja, genau, beide kommen aus dem Turnen, aber ich meine, beide waren ja keine Wrestlerin vorher.
Ja, aber dadurch ist es halt quasi ein bisschen offensichtlich, dass die halt auch Fähigkeiten haben, um solche Sequenzen halt umzusetzen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, wie gesagt, ich fand es in Ordnung. Drew hat ja geschrieben, dass es katastrophal aussah. Muss ich sagen, es wirkte natürlich nicht so wie im Flow, aber ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass ich sagen konnte, es sieht ganz schrecklich aus.
Nee, du hast halt gemerkt, dass die so eine Sequenz zum ersten Mal gemacht haben. Also zum ersten Mal live. Wahrscheinlich haben sie das 15.000 Mal im Performance Center geprobt. Mein einziges Problem damit ist tatsächlich, dass es im Matchflow, also ich hatte die Show im Second Screen offen, so, ne, bei NXT verfolgen ist halt so ein bisschen, so, ja, die Pay-Per-Views diese, oder die Premium-Live-Events sind ganz cool, aber du kannst ja die Weeklies nicht reinfahren und nur für die großen Events dann das zu aktiv und so richtig zu gucken, habe ich dann auch keinen Nerv drauf, wenn ich ehrlich bin. Nee. So im Matchflow wirkte das so ein bisschen und jetzt kommt's. Ne? Und wenn man die Sequenz von Ospreay und Ricochet, die hatte so ein bisschen, die kam natürlicher. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja.
Ne? Also da war kein so, wir müssen das jetzt machen, mäßig. Oder wir haben das jetzt geplant. Sondern es ist einfach passiert, mäßig. Ne? Und bei denen hast du halt gemerkt, okay, wir haben jetzt diese Sequenz geplant und der Rest vom Match ist halt okay, aber nichts Besonderes. Und bei, ne, ja, ich glaube, damit ist klar, was ich meine. Aber an sich fand ich die Sequenz vollkommen in Ordnung. Also, ich habe da jetzt keinen großen Kritikpunkt an. Außer den ich gerade genannt habe, mehr oder weniger im Flow wie die beiden.
Ja, genau.
Wir haben aber noch einen Punkt, bevor wir zum Women's Money in the Bank kommen. Die WWE hat nämlich mehr oder weniger was Neues angekündigt. Beziehungsweise es wird so ein bisschen gerüchtet, dass etwas Neues kommen soll. Und zwar Midcard-Titel für die Damen der Zunft. Nämlich einmal der Women's United States und der Women's Intercontinental Championship. Wie denkst du denn darüber?
Ganz ehrlich, brauche ich nicht. Also, dann stampf bitte die Tag-Team-Titel ein.
Die brauchen nämlich keine.
Genau, und dann book das bitte stringent und vernünftig. Das ist ja bei den Damen stellenweise mal gut, mal schlecht. Zum Beispiel, du hast jetzt gerade bei Raw gerade eine World Women's Championess, die zwar einen Titel hat, aber mit dem Titel keine Rolle spielt.
Sie hat den Titel, um ihn zu halten, bis Rhea Ripley wiederkommt.
Ja.
Und solange halt Teil
vom kam.
Judgment Day Bruch. Ist sie wieder da, ja?
Bei Raw, genau.
Dann war es jetzt soweit. Ist aus den Flitterwochen zurück.
Und, wird spannend. Naja, aber wie gesagt, wenn du das vernünftig bookst, ja, aber Stand jetzt brauchst du es nicht.
Ich bin so ein bisschen, also die Tag Team Titles finde ich so ein bisschen meh, tatsächlich, weil du hast halt keine richtige Division. Du hast halt keine richtigen Tag Teams. So, ja, du hast immer mal so zwei, die du zusammenwürfelst, die dann zusammen was machen, aber du hast halt keine Tag-Team-Division wie bei den Männern. Das hast du seit Tag 1 nicht. Ich finde es per se cool, dass es auch Women's Tag-Team-Titles gibt. Warum nicht? Ne? Also per se ist da nichts gegen einzuwenden.
Nein.
Ich finde die Idee eigentlich in Ordnung. Ne? Du hast halt, wenn du jetzt, du hast bei Raw, du hast Tag-Team-Titles, du hast den Midcard-Title, du hast den World-Title und jetzt hast du halt auch noch dem Women's World Title noch ein Women's Midcard Title. Finde ich vollkommen in Ordnung erstmal. So, und das gleiche halt hast du noch bei SmackDown und ich glaube, die Tag Team Titles sind so ein bisschen überall, aber meistens bei Raw, weil Raw halt auch einfach mehr Sendezeit hat. Von daher finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, wenn du das dann halt auch hinkriegst, dann vielleicht auch dadurch die Midcard in der Women's Division halt präsenter zu haben. Warum nicht? Es kommt halt am Ende darauf an, wie du es bookst. Und ob du das hinkriegst, das so vernünftig zu implementieren, dass es sich authentisch anfühlt.
Ja.
Und nicht einfach nur so, ja, wir haben es jetzt, um es zu haben. Und wenn, ne, wenn die Männer zwei Midcard und World Title haben, warum sollen das nicht auch die Frauen haben? Sehe ich jetzt per se nichts Schlimmes dran.
Hast prinzipiell recht, auf jeden Fall. Also, ganz klar. Mal gucken, wie man es umsetzt, ne? Also, und ich bin ja eigentlich auch so, wenn du einen Titel hast, hast du auch immer einen Grund zur Fäden und dann kann das ja auch Fahrt gewinnen.
Genau, ne? Wenn ich gucke, Women's Money in the Bank, da ist dann zum Beispiel eine Zoe Stark mit bei. So, solche Leute, ne, noch nicht die das größte Standing in der WWE.
Ja, genau wie eine Lyra Valkyrie.
Genau. Ne, warum sollen solche Leute nicht auch um solche Titel dann mal antreten?
Ja, da, das stimmt natürlich. Klar.
Von daher würde ich sagen, wo wir gerade schon bei einem Women's Title waren, kommen wir zum Women's Money in the Bank. Denn von Money in the Bank zu Title ist es oftmals nicht weit. Wir haben Tiffany Stratton, Chelsea Green, Io Sky, Lyra Valkyria, Naomi und Zoe Stark, die in 16 Minuten 52 versucht haben, den Koffer abzuhängen. Und Dida, fang doch bitte an. Was sind deine Gedanken zum Match?
Ja, es war auch solide. Es gab zwar ein paar kantige Sachen, aber das hast du ja leider bei so Money in the Bank Damen-Matches öfters. Ich mochte es soweit aber auch. So,
ganz kurzer Einwurf. Liegt oftmals auch daran, dass die Frauen, gerade wenn sie aus den Indies kommen, deutlich weniger Leiter-Match-Erfahrung haben als die Männer.
Ja, klar.
Und mach weiter, bitte.
Ja, Chelsea Green mit dem Höhenangst-Spot. War dann aber auch begeistert, dass sie am Ende diesen dicken Table-Bump genommen hat.
Der war böse.
Der war richtig böse. Joa, Zoe's Takt hat mir ein bisschen leid. Sie tat mir ein bisschen leid. Sie hatte, konnte was zeigen, aber dann ja, ist sie auf den Kopf gefallen.
Autsch.
Das war echt, also da war ich auch wirklich. Sie hatte sich, ich glaube, zwar auch Io Sky. Das hat man nämlich bei Raw auch tatsächlich dann direkt aufgespielt. Sie hat Io Sky auf die Leiter gelegt, mit den Füßen auf die Seile und wollte so einen Moonsault zeigen oder so ein, ne, so ein Somersault-Flip. Und ja, hat Io Sky nicht getroffen, sondern mit dem Kopf nur die Leiter.
Und das war.
Kann passieren, ganz. Sollte nicht, aber wie gesagt, vor allem nicht, weil wir sagen können, Botsch, sondern einfach auch für die Gesundheit, weil Kopf, Leiter,
nicht schön. In erster Linie. Das ist, ich meine, das ist jetzt nicht kein Stahlbeton, auf den sie da fällt, aber das ist trotzdem eine fucking Metallleiter.
So, eben.
Das tut nicht nur scheiße weh, sondern ich weiß gar nicht, ob sie danach noch. Also, ich habe tatsächlich, muss ehrlicherweise sagen, den Botsch nicht so wahrgenommen im Match. Oder nicht so explizit wahrgenommen wie du. Aber ich glaube, war sie danach überhaupt noch präsent?
Ich glaube nicht tatsächlich.
Ja, ich kann mir nämlich vorstellen, dass man sie dann so halb sicherheits so gesagt hat, ja, wir nehmen dich mal lieber aus dem Match raus oder untersuchen dich. Von daher. Aua, warum ist geht hier plötzlich zornlos, so ein ekelhaftes. Ja. Ist halt ärgerlich, wenn sowas passiert, ne?
Komplett.
Ja, hast du noch was zum Match? Ansonsten würde ich weitermachen.
Gerade nicht viel tatsächlich. Ich steig gleich sonst nochmal ein.
Naomi bin ich ja nicht der größte Fan von, aber ihr Spagat-DDT sah sehr cool aus.
Oh ja, stimmt, der sah richtig gut aus.
Die Frau ist auch einfach verdammt beweglich. Das. Also man kann ihr wrestlerisches Können durchaus oder ihr wrestlerisches Können ist durchaus streitbar, sagen wir es so.
Ja.
Das sagen wir nicht neutraler aus. Aber beweglich ist die Frau 10 von 10. Und der Move sah echt cool aus. Was wir deutlich mehr hatten als bei den Männern, war dieses fast abhängen und dieses langsam die Leiter hochkraxeln. Das hatte man ein paar Mal, was mich persönlich immer mega rausbringt. Weil, ey, du bist gerade von 3 Sekunden bist du noch gerannt und hast irgendwas durch den Raum geworfen. Aber auf einmal bei der Leiter brauchst du auf einmal 3 Stunden pro Stufe. Ja, nee, ist klar. Das hatte man so 1-2 Mal mehr. Dieses langsam hochklettern und dieses beinahe Abhängen vom Koffer. Was wiederum auch natürlich ein schöner, kleiner Kontrast im Vergleich zum Männer-Match war.
Ja, und dort ist bei den Damen auch so mehr dieses Crash-and-Burn-Ding.
Wie meinst du?
So was man auch so in Indies sagt, so dieses wirklich so Dive nach draußen, Sprung nach draußen, dicker Move. Ja. Oder mal die Leiter nutzen, sowas. Das hat so auch deutlich mehr.
Ja, du hast vor allem, haben die sich sehr, sehr oft gegenseitig auf der Leiter gelegt und sind dann draufgesprungen. Also das war so gefühlt so der beliebteste Spot unter den Frauen.
Jo.
Von daher, ja. Aber ansonsten war das auch absolut solide. Ich fand das Männer-Match tatsächlich ein bisschen aufregender.
Mhm.
Da war ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Bums hinter. Aber ansonsten, also wenn ich auf Cage-Match gucke, das Männer hat 7,48 und das Damen-Leiter-Match hat 7,83. Für mich würde ich es wahrscheinlich einfach nur rumswitchen und dann gehe ich mit beiden Bewertungen vollkommen mit.
Ja, geht mir ähnlich, doch.
Und daher, und wir haben als Siegerin Tiffany Stratton.
Was eine, klar war.
Eine von den Personen, wo ich sage, zu der passt dieses Antäuschen des Eincashens, ähnlich wie bei einem Carmelo Hayes, was ich vorhin erwähnt habe, sehr gut. Ja. Dass sie das einfach mal für das Ding ruhig für einige Monate hält und dann immer mal wieder so tut, als würde sie, aber es dann doch nicht.
Wobei, da weiß ich, da glaube ich auch schon zu wissen, wann sie eincasht.
Okay, wann glaubst du, wann das passieren wird?
SummerSlam, nachdem Bayley gegen Nia Jax gewonnen hat und Nia Jax macht die noch ein bisschen kaputt.
Oh, sehe ich auch. Also ich sehe Nia Jax nicht als Championess. Was daran liegt, dass ihr wrestlerisches Können einfach massiv limitiert ist.
Oh ja.
Wo man bei Naomi sagen kann, ist das hier nicht streitbar, dass die Frau einfach sehr, sehr schlecht ist.
Nee.
Umso verwirrter war ich, dass sie da das Turnier damals gewonnen hat, das Queen of the Ring.
Familienbande, ne?
Wahrscheinlich. Aber ja, soll sie mal weiter mit QAnon-T-Shirts auf Instagram posieren. Aber ich weiß gar nicht, ob sie das nach diesem Einmal, wo sie es gemacht hat, überhaupt nochmal vorkam.
Ich hoffe nicht.
Ich glaube, wenn das regelmäßig gewesen wäre, dann wäre sie auch nicht mehr da. Dann
no.
Irgendwann ist vorbei. Also einmal kann durchrutschen. Aber mehrmals
ja, gesagt, nicht. Zu Tiffany Stratton passt das. Sie war dann auch ja nach dem Match, außer du wolltest noch was zu dem Match sagen.
Nee, also wir können dann gerne einfach ein bisschen ins Spekulieren reingehen.
Ja, nach dem Match war die ja Backstage, kam sie dazu, als Jackie Raymond, die Reporterin, Trish Stratus interviewt hat. Ach, Trish Stratus. Der 12-jährige Dida sabbert heute noch.
Damals, als es bei den Frauen noch darum ging, dass sie einfach nur knappe Röckchen tragen.
So. Und da war sie aber schon von den Damen die Beste tatsächlich.
Ich glaub, dass viele von denen waren noch einfach solide, aber konnten es halt einfach nicht zeigen.
Genau.
Und in diesem Augenblick fiel auch gerade das 1:0 für Frankreich. Ich glaube, das ist das erste Tor, was sie aus dem Spiel herausgeschossen haben.
Wuhu! Und
das erste war kein Eigentor.
Und auf jeden Fall sagte
Frankreich an dieser Stelle.
Sagte Chris Stratus, ey Tiffany, pass mal auf, so überheblich, bla bla bla. Ist nicht gut, pass auf, was geht. Und Tiffany so, ja du, Trishy-Time ist abgelaufen, jetzt ist Tiffy-Time. Du bist einfach nur traurig, dass es jetzt so ist. Und was ich so geil finde bei Tiffany Stratus ist, sie geht und sagt dann im schönsten englischen amerikanisch-englischen Dialekt Tschüss und geht. Sie hat einfach Tschüss gesagt. Richtig lustig. Und die beiden wussten...
Man muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, sie ist mit Ludwig Kaiser zusammen.
Genau.
Daher hat sie es wahrscheinlich auch.
Genau. Und dann Trish Stratus und Jackie Raymond so... Was hat die gesagt? Was ist das? Hä? Tschüss. Und ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie dann den Titel in den Koffer dann demnächst irgendwann mal gegen Dings einlösen wird, weil sie ist ja auch bei SmackDown. Ich sehe jetzt nicht, dass sie dann mit dem Koffer zu Raw kommt.
Nee, da hast du auch gerade einfach den, also zumindest wenn man jetzt kurzfristig denkt, auch einfach andere Sachen, die da gerade in der Women's Division ablaufen.
Ja, also Zeit allein dadurch, dass da jetzt auch Rhea jetzt wieder da ist, Und wenn sie auch wirklich fit ist und nicht nur als On-Air-Person da ist, dann wirst du Liv morgen gegen Rhea auch beim SummerSlam kriegen.
Frühestens dann.
Frühestens.
Wahrscheinlich wartet man noch ein bisschen mit Matches und macht erstmal nur so kleinere Zusammenstöße und so weiter.
Genau, und wie gesagt, Tiffany dann irgendwann als Women's Champion bei SmackDown sehe ich. Und
ich weiß gar nicht, ob das überhaupt vorgesehen ist, dass man mit den Koffern die Brand wechselt. Wobei auch das, ne, wir haben vorhin erwähnt, so variabel booken, auch das kann irgendwann mal einfach ein Überraschungseffekt sein.
Genau. Und weil der Bailey Run ist bis jetzt auch nicht so sonderlich super.
Ja, es passiert halt nicht viel Großes.
Das ist halt ein Problem, genau.
Aber auch wie bei Nia Jax nicht so wirklich da ist die meiste Zeit. Und ja. Dann halt, du hast irgendwelchen Kleinkram dazwischen.
Mal wieder Piper Niven.
Yay.
So. Und mal gucken, wie es bei Tiffy weitergeht, aber bei uns geht es jetzt, würde ich sagen, mit dem Main Event weiter.
Ganz kurz noch, was du gesagt hast, nach dem SummerSlam, so eine Nia Jax, die das einfach komplett dominant eine Bailey verprügelt und Bailey dann am Ende Glück hat und daraufhin eine Nia Jax ausrastet und sie noch weiter zerstört und quasi beim Verlassen der Halle plötzlich Tiffys Musik ertönt, sehe ich. Und dann hast du es halt mal nicht, dass das ganze Jahr über diese beiden Koffer da sind. Ist auch dann angenehm. Fände ich tatsächlich cool. Und dann hast du erstmal, keine Ahnung, eine Bailey, die sich dann mit Nia Jax weiter rumprügeln muss. Tiffy, die irgendwas anderes macht, bis dann Bailey sich auf sie fokussieren kann und dann den Titel vielleicht wieder zurückgewechselt oder sowas. Sowas kann man zum Beispiel machen. Aber ja, kommen wir zum Main Event. The Bloodline, bestehend aus Jacob Fatu, Solo Sikoa und Tama Tonga, zusammen mit Tangaloa an der Ringseite, besiegen Cody Rhodes, Kevin Owens und Randy Orton. Bevor wir aufs Match eingehen, ist Solo Sikoa in deinen Augen ein Leader?
Also absolut null.
Danke.
Also, das ist also allein dadurch, dass sie jetzt Jacob Fatu reingebracht haben, der ist auch erstens gar nicht so gut, also Solo, und Jacob Fatu überstrahlt den in allem.
Das sehe ich persönlich jetzt nicht, also noch nicht, einfach weil Jacob Fatu komplett auf Enforcer ist gerade. Der ist in diesem Psycho-Modus und der soll halt gar nicht den Eindruck eines Leaders erwecken, aber du hast da halt einen Typen stehen, der vielleicht kann der irgendwann mal sowas ausstrahlen wie einen Roman Reigns oder einen Cody, die sich halt irgendwo vor eine Gruppe stellen und sagen, ich bin jetzt der Anführer und es passt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das so null.
Nee, ja, das nicht. Ich meine, aber der strahlt halt für mehr aus wie ein Solo, das wollte ich damit sagen. Jetzt nicht auf dieser Leader-Ebene, sondern allgemein einfach, ne?
Ja. Ja, es ist halt fast schon ein bisschen traurig. So, wir wissen halt alle, worauf es hinausläuft. Ich weiß nicht, ob es schon beim SummerSlam oder passiert, aber dann wird Roman Reigns zurückkehren und dann sehen wir halt eine Bloodline Family Feud.
So. Ja.
Aber ja, dann würde ich sagen, sind wir uns da an dieser Stelle ja einig. Gehen wir weiter. Zwischen diesen sieben Charakteren ist so viel, zwischen diesen zwei Gruppen ist so viel Hass. Aber die Einzüge von allen dauern trotzdem alle 3 Jahre.
Das hat mich auch so gestört.
Ey, ganz ehrlich, zum einen, Kevin Owens rennt einfach direkt zum Ring. Ich weiß, ich glaube, die Bloodline war nicht schon da.
Ja.
Was zum Fick sollte das? Randy Orton macht das Gleiche und dann kommt erst Cody Rhodes, wo ich mir dachte, zu so einer Fehde passt doch super, dass alle auf der Stage warten. Also, ne, auch wenn es halt in dem Fall keine richtige Stage war, aber auf der Stage warten, dann kommt Cody und dann zu Codys Musik gehen sie dann alle drei weiter und dann geht's auch direkt los. Auch matchmäßig war mir das zu wenig. Vor allem zu Anfang dominiert die Bloodline ein bisschen das Match. Vor allem halt in Richtung Randy und Kevin. Aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, dass ich da irgendwie was gefühlt habe. Ne, also dieses scheiß Bloodline, komm schon, jetzt lass endlich Cody rein oder lass den Hot Tag passieren. Ja, da, ne, so dieses Gefühl kam nicht auf. Der Hot Tag kam irgendwann. Dann gab es auch einen Rev-Bump und Chaos und am Ende setzt sich die Bloodline halt wahrscheinlich genau deshalb durch. Ich nehme an, damit du halt wahrscheinlich dann beim SummerSlam oder sowas einen Grund hast, Solo Sikoa gegen Kevin Owens, Cody Rhodes zu machen. Aber irgendwie von allem zu wenig. Bei einer eigentlich gut aufgebauten Sache, dann am Ende so eine Nullnummer, ist halt schon schade. Aber wie siehst du das denn?
Ja, also, ich war froh, dass es nur 24 Minuten ging und nicht länger. Was mich ein bisschen gestört hat, war das
Finish. Es waren 20 Minuten trotzdem 5 Minuten zu lang.
Hundertprozentig, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. So, dass Tonga Loa da greift.
Der nächste Botsch des Abends. Ein fucking Lowblow gebotcht.
Vor allem, wenn er trifft ihn nicht. Dann zieht er nach und schlägt seinen Bruder einfach auf den Kopf.
Also die Show hatte echt so einige Punkte, wo du einfach drauf guckst und denkst so, was zum Fick ist hier eigentlich passiert?
Und ja, aber was ich geil fand, war tatsächlich, wie Orton aufräumt, seine Viper-Geste macht, hinter ihm Jacob vertuscht steht wie so ein Irrsinger. Sie sind Irrer. Orton das merkt, in dieser Bewegung aufhört, guckt und so, scheiße.
So rückwärts fallen und beim Fallen hat sie quasi gesehen hat, dass Jacob Fatu nicht am Boden liegt, wie er das erwartet hat, damit er und dann gleich erst aufsteht für den RKO. Das war tatsächlich der einzig richtig coole Spot in dem Match.
Ja, und sonst war es ein bisschen, waberte es vor sich hin. Das Ding ist, was Jacob Fatu am Ende mit Cody gemacht hat, das hätte ich gerne gehabt ohne zwei Rev-Bumps und verbotschte Low-Blows, sondern einfach,
Erzähl doch den Leuten, was Jacob Fatu gemacht hat.
Es war nämlich so, dass die Faces quasi Solo und Tamatonga und auch Tonga Loa einmal auf links gedreht haben. Also wirklich gegen Solo gab es dann den Frog Splash, den RKO, die Crossroads und gegen Tamatonga nochmal dasselbe. Und dann wollte sich Cody nochmal an Solo vergehen. Ja, und dann kam Jacob Fatu. Hat Cody wirklich einmal ein bisschen platt gemacht und also für Solo wirklich vorbereitet, halt irgendwie wie so ein Enforcer. Und Solo hat dann halt am Ende Cody gepinnt. Und ich sag's, wie es ist. Ich hoffe nicht, dass das Match der Main Event wird. Boah. Bei SummerSlam, weil Cody gegen Solo.
Das wäre. Match technisch wahrscheinlich wenig gut, außer du bringst halt irgendeine Stipulation rein.
20 dann, Minuten plus im Main Event, super.
Nee, ich glaube eher, dass das, weil es auch wegen dem Titelwechsel und Gunther nach seiner Rekordregentschaft um den, mit dem Intercontinental Title dann den nächsten Step. Ich glaube, das ist größer als das in
Solo Sikoa. Nee, weißt du, was größer wird? Drew oder gegen Punk.
Oder das.
Ja.
Wahrscheinlich, eins von den beiden World Title Matches wird halt der Opener.
Genau.
Und das andere wird dann halt der Co-Main Event. Da sehe ich dann eher zum Beispiel, dass Gunther den Opener kriegt. Und dass er dann, die sich dann 15 Minuten einfach ein richtig geiles Match abliefern. Parallel. Und dann, wie gesagt, das andere, das wahrscheinlich irgendwie so ein Hardcore-Match wird, so Bloodline Rules-mäßig.
Ja, ich hoffe es. Weil das Singles-Match, das wird doll. negativ doll.
Ja, leider ja. Man muss natürlich sagen, Solo hat im Vergleich zu den ersten Malen, wo ich ihn sicher gesehen habe, wie er sich im Ring bewegt hat, er wird besser. Ne? Also ja. es ist eine leichte Steigerung zu sehen.
Aber ein Problem ist auch bei Solo, was man auch, glaube ich, bestimmt jetzt aufspielen wird. Wenn ich mal reingehe bei Match-Statistiken, so viele Siege hatte der jetzt auch nicht. Und er hatte jetzt dieses Jahr 34 Matches mit House-Shows und davon nur 6 Siege.
Ja, also Punkt 1, Spanier hat gerade den Ausgleich geschossen. Punkt 2, er war natürlich auch fast das ganze Jahr über auch nur der Enforcer.
Genau. Aber selbst als Enforcer kannst du Matches gewinnen.
Ja, das waren ja dann oftmals, nehme ich an, auch gegen Roman Reigns seine Fehdengegner.
Klar.
Und für die muss er sich dann halt hinlegen. Wahrscheinlich wird es jetzt mehr oder weniger mehr Sieger auch.
Ja.
Oder halt Tag-Team-Matches, ne? Muss ja den Herausforderer irgendwie aufbauen.
Entschuldigung. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie es machen, aber dass Roman als Babyface zurückkommen wird, da habe ich Bock drauf. Und das wird ja hoffentlich dann auch beim SummerSlam passieren. Das sollte jetzt danach auch klar sein.
Ja. Also, aber wenn du diesen Moment machst, dann wird es der Main Event.
Ja.
Dass du halt zum Ende des Matches hin plötzlich die Musik von Roman Reigns, keine Ahnung, Solo Sikoa will gerade eigentlich seinen Simone Spike, heißt es, glaube ich, ansetzen. Auf einmal ertönt die Musik von Roman Reigns, er lässt von ihm ab. Roman Reigns steht einfach nur auf der Stage. Cody macht den Crossroads, pinnt ihn und verpisst sich. Und dann hast du halt, keine Ahnung, einen Stare-Down zwischen den beiden oder sowas. Bis es dann
das
halt.
Das wäre auch eine Idee.
Ich glaube nun leider, dass das Match als pures Single-Match leider nicht das Gelbe vom Ei werden würde.
Nee, aber du, mal lass uns überraschen, ich bin gespannt.
Ey, wir haben
potenziell
haben wir auf jeden Fall einiges für den SummerSlam, auf das wir uns freuen können, tatsächlich.
Auf jeden Fall.
Aber von meiner Seite wären wir tatsächlich mit Money in the Bank soweit durch.
Ja, ich auch. Was mir aufgefallen ist, also die Wertung bei Cage Match ist eine 5,66.
Ah, das ist ein bisschen niedrig. Ich glaube, dass da geht es viel um Booking-Entscheidungen. Also auch ja. Wenn du in die Kommentare guckst, ja, Match ist eigentlich solide, aber die Booking-Entscheidungen waren...
Also ich selber wäre da so bei einer 6, 5 bis 7. So eine 6, 6,5.
Zwischen 6 und 6,5 ist, glaube ich, fair für die Show. Zwei coole Money in the Bank Matches. Ein cooles... wahrscheinlich eine 6,5. 6, ja. 6,5. Da war schon mehr Positives als Negatives dabei rein.
Was mir bei der Show nur schwerfällt, ist, ich kann mich ehrlich gesagt auf kein Match of the Night festlegen.
Es gab auch keins.
Nee.
Du hast halt kein Match, was irgendwie groß raussticht, qualitativ.
Genau.
Was und liegt halt auch daran, dass die Matches, ne, der Fokus ist halt auch so ein bisschen auf die Money in the Bank Matches, die waren beide sehr gut, aber die Matches, die dann tendenziell ja eher Richtung Matches of the Night gehen, sind halt die World Title Matches und das eine hat halt viel Chaos in sich gehabt und das andere gab es nicht, weil es ein Trios Match war. Ne? Das ist halt die Matches haben es halt nicht hergegeben. Oder die Card.
Nee. Das stimmt wohl.
Ich meine, ich sehe hier Leute, wenn ich mir angucke, du hast halt 3 10-Sterne-Wertungen. 2-1 für Spanien. also du hast halt so wirklich 10 Leute, die sagen, war eine 9,0 oder 9er Wertung gegeben haben. 25, 26 Leute, die 8 gegeben haben, wo ich mich frage, wo kommt das her? Also habt ihr eine andere Show gesehen als ich? Und gleichzeitig alles, was halt unter 5 vergibt. So. Also 4,0 bis 0, frage ich mich so, wo kommt das her? Das ist doch noch nur, einfach nur, weil, keine Ahnung, du Drew McIntyre-Fanboy bist. Oder sowas. Ja. Oder halt mit der, wie gesagt, halt mit den Booking-Entscheidungen nicht zufrieden bist. Dass du dir die Matches nicht gefallen haben und du am Ende bei einer 5,0 bist, das sehe ich sogar noch. Aber alles andere weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Aber die Menschen werden schon ihren Grund haben. Und wenn wir uns angucken, in welcher Gesellschaft wir momentan leben, dann sind extreme Meinungen ja oftmals sehr, sehr schnell gefällt und oftmals nicht sehr wohl überlegt.
So ist es.
In diesem Sinne, wollen wir den Deckel drauf machen?
Gerne, gerne, gerne.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei allen, die sich das die letzte Stunde mit uns angehört haben. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Zeit mit uns. Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Würde uns sehr helfen. Gerade 5-Sterne-Bewertungen. Immer gern gesehen. In diesem Sinne, macht's sich gut, macht's besser. Haut rein. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.